Ja, erstmal möchte ich euch einen ganz herzlichen Gruß von meiner Frau ausrichten. Sie hat heute nochmal Dienst bei den Kindern, Urlaubsvertretung, wie man es so nennen mag. Und ja, konnte nicht mitkommen. Ein Wort vorweg. Wir hatten vorhin in der Sabbatschule ein recht angeregtes Gespräch und sind da auch auf die Dinge gekommen, die aus dem Paradies kommen, nämlich die Ehe und der Sabbat. Und dass heute durch diese ganze verkorkste Politik und was da so alles getrieben wird in der Gesellschaft, ein Menschenbild vermittelt wird, was nichts mehr mit dem Biblischen zu tun hat. Und da hatte ich erwähnt, dass es im Heft Bewegung, und zwar, ich kann es jetzt euch auch sagen, von 2016, die Nummer 1, einen Artikel gibt von Lukas Eschbacher, Gender Mainstreaming an öffentlichen Schulen. Das sind drei Seiten. Ich habe die noch gefunden bei mir in der Tasche. Die habe ich von den Bekanntmachungen vom dritten Teil, den ich neulich gehabt habe, noch in der Tasche gehabt. Ich lasse es euch der Zeit halber einfach da. Und ihr könnt es gern an einem folgenden Sabbat irgendwie am besten im ganzen Kreis kundtun, was hier wirklich abgeht an den Schulen und wie hier die Kinder von klein auf versucht wird, die Kinder zu manipulieren, in eine Richtung zu drücken, die eigentlich nicht mehr biblisch ist. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, wir haben zwar Meinungsfreiheit, aber wenn du sagst, dich ekelt das Ganze an, dann bist du schon auf der schwarzen Liste und kriegst vielleicht schon ein Gerichtsverfahren an den Hals oder eine Anklage, weil du dadurch andere beleidigst. Aber sie können es machen. Und das ist einfach diese Ungerechtigkeit, die wir hier in dieser Welt haben. Und wir können nur darum bitten, dass Gott uns Kraft schenkt, für unsere Kinder die Lösungen zur Verfügung zu stellen, die für sie wichtig sind, für die Zukunft, dass sie bereitet werden, vorbereitet werden, auch Jesus zu begegnen. Ich habe auch jetzt wieder gestern eine E-Mail bekommen von einer Schwester. Sie sind neu im Glauben. Ich denke, sie stehen vor der Taufe oder sind gerade irgendwie so in der Richtung, die wir kennengelernt haben. Und sie hat geschrieben, ja, und das Geld ist auch knapp und sie muss wieder arbeiten. Sie kann zwar nicht durch Krankheit und so weiter, aber irgendwo ist dieser Druck da. Und sie weiß halt nicht, wie sie mit den Kindern dann am besten weiterverfahren soll, weil eben das nirgendwo Halt macht, diese ganze Philosophie. Gut, zum Thema von heute. Vielleicht kann der eine oder andere sich noch erinnern, worüber wir uns das letzte Mal Gedanken gemacht haben. Wir haben gesprochen über das vierte Kapitel im fünften Buch Mose. Und ich wollte hier einfach, dass wir diesen Hintergedanken aus dem inspirierten Wort im Kopf behalten, dass wir diese Kapitel 4 bis 8 aus dem fünften Buch Mose besonders studieren sollen, weil sie sehr wichtig sind für unsere Zeit am Ende, bevor Christus wiederkommt. Bereits am Ende des vierten Kapitels beginnt die Einleitung im Prinzip zum fünften Kapitel mit einer genauen Ortsbeschreibung, wo Mose dann dem Volk gerade die 10 Gebote wiederholt hat. Das Volk Israel befand sich also auf der Ostseite des Jordans, auf dem ehemaligen Gebiet der Amoriter, die das Volk Israel also schon besiegt hatte. Das heißt, die ersten Eroberungskämpfe waren schon vorbei. Mose hat ja sein Amt als Leiter des Volkes mit so viel Liebe, Sanftmut und Geduld wahrgenommen und das mit einem Ziel: Er wollte mit ihnen ins Land Kanaan. Und jetzt war die Zeit dazu da. Die Wanderschaft durch die Wüste soll ein Ende haben. Und was für bewegende Erinnerungen lagen hinter ihm und wie beeindruckend die Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben. Und wie erstaunt war dann der Mose, ihr müsst euch das vorstellen, als alter, ergrauter Mann war er auf diesen Höhen gestanden, die den Jordan überstiegen haben und er konnte ins verheißene Land schauen. Und schmerzlich musste er sich daran erinnern, wie sehr er doch Gott gebeten hat, ihn doch in das Land hineinzulassen, für das er gelebt, gedient und viel Kummer gelitten hat. Und er hat aus der Tiefe seines Herzens und voller Ernst Gott gebeten. Und wir können das im 5. Mose Kapitel 3 nachlesen. 5. Mose Kapitel 3, ab Vers 24 bis 27 oder Vers 23 noch dazu. Und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach: Ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist dein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen... der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Ja, und dann sagt er dem Volk: Aber der Herr war zornig über mich um euretwillen und er hörte mich nicht. Sondern der Herr sprach zu mir: Lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga, also dieses Berges, hebe deine Augen auf gen Westen, gen Norden, gen Süden, gen Osten und schau mit deinen Augen, aber du wirst nicht über den Jordan gehen. Es muss ein schwerer Moment gewesen sein für den Mose. Wie sehr hatte er gehofft, dass Gott sein Urteil zurücknimmt. Aber Gott blieb fest. Lass es genug sein, rede mir nicht mehr davon. Und wie reagiert Mose? Er fügte sich dem Ratschluss Gottes. Er diskutierte nicht hin und her die unterschiedlichen Sichtweisen, unter denen man die Situation und die Entstehung des Urteils sehen konnte. Er versuchte auch keinen persönlichen Vorteil daraus zu handeln. Und er versuchte auch nicht den eigentlichen Grund für das damalige Versagen weichzuspülen oder auf das Volk abzuwälzen. Und so frage ich mich, wie sieht es bei uns aus? Finden wir nicht oft auch tausend Gründe, um eine Sünde zu entschuldigen? Stellen wir nicht oft genug uns in den Mittelpunkt statt Gott und seine Ehre? Und fragen wir uns, was ist der Wille Gottes? Oder fragen wir uns, ob es Gott denn wirklich so ernst nimmt? Ihr Lieben, lasst uns immer danach fragen, was sagt Gott dazu? Und wenn wir seinen Willen kennen, dann lasst uns diesen Weg auch kompromisslos gehen und die Folgen ihm überlassen. Und diesen Aufruf richte ich auch in erster Linie an mich persönlich. Lasst uns im Vertrauen auf Gottes unfehlbare Anweisung vorangehen und den Ausgang ihm überlassen, der immer besser ist, als wir es uns je erträumen können. Und so fügte sich Mose dem Ratschluss Gottes. Welche Folgen hätte es gehabt, wenn er es nicht getan hätte? Wäre es vielleicht so gelaufen, wie damals 40 Jahre vorher, wo dann plötzlich ein Teil des Volkes aufgestanden ist und gesagt haben: Jetzt gehen wir vorwärts und wir gehen rein. Welches Ende haben sie genommen? Mose hat sich nicht nur unter das Urteil Gottes gestellt. Menschlich gesehen hätte es ihm ja eigentlich egal sein können, wie es weitergeht und was mit dem Volk nach seinem Tod passiert. Doch obwohl er nicht ins Land Kanaan einziehen durfte, machte er sich Sorgen um dieses Volk. Er spürte immer noch die Verantwortung ihm gegenüber. Und warum? Weil er das Volk liebte, auch wenn es ihn so enttäuscht hat manchmal und so mit ihm umgegangen ist. War er nicht gerade der gewesen, der sich für dieses widerspenstige Volk vor einigen Jahren noch aus dem Lebensbuch hat streichen lassen wollen? Er liebte sie auch noch, obwohl sie ihn zu einer Sünde herausgefordert hatten, die ihn schließlich aus dem verheißenen Land ausgeschlossen wurde. Und aus übervollem Herzen kam sein Gebet: Der Herr, der Gott des Lebensgeistes, für alles Fleisch wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn sei nicht wie eine Herde ohne Hirten. Welch ein ergreifendes Gebet. Mögen wir doch alle, nicht nur die Leiter, sondern jeder Einzelne, die Hände falten und Gott für seine Gemeinde anflehen, ja darum ringen, dass diese Gemeinde Gottes sich in der Endzeit von Gott selbst leiten lässt. Und Gott erhörte das Flehen seines Knechtes Mose und forderte ihn auf, Josua, den Sohn Nuns, zu nehmen, ein Mann, in dem der Geist ist, spricht die Bibel. Und ihm sollte er vor dem ganzen Volk und im Beisein vom Priester Eleasar seine Hände auflegen. Er sollte so seine Autorität öffentlich auf Josua übertragen, damit das Volk in Zukunft ihm gehorcht. Und Mose segnete Josua für den Dienst und so fasste er dann die Erfahrungen der letzten Jahre zusammen. Ja, er erinnerte das Volk, wie Gott es in der Vergangenheit geführt hatte. Und so sollten auch wir immer wieder darüber nachdenken, wie hat Gott uns in der Vergangenheit geführt, in den verschiedenen Stationen in unserem Leben, wie uns auch die Verheißung des Geistes der Weissagung sagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, dass wir des Weges vergessen, den der Herr uns führte, und dass wir die Lehren nicht beherzigten, die wir aus der Geschichte unseres Werkes ziehen sollten. Warum? Wenn wir immer wieder darüber nachdenken, wie Gott uns geführt hat, so können wir Mut fassen, dass er uns auch in der Zukunft führen wird, wenn wir uns auf ihn verlassen. Fassen wir kurz zusammen. Mose darf also nicht ins verheißene Land und er akzeptiert das Urteil Gottes. Das heißt, Mose stellt nicht sich in den Mittelpunkt, sondern er akzeptiert Gottes Größe, sein Werk und seine Anweisung. Und deshalb macht er sich Gedanken um einen Nachfolger, er erinnert das Volk an die Führung Gottes und er legt ihnen seinen Willen vor, also Gottes Willen vor. Und so beginnt das fünfte Kapitel im fünften Buch Mose mit der Wiederholung der 10 Gebote. Denn, und so lesen wir im Patriarchen und Propheten, bei der Gesetzgebung waren nur wenige aus der letzten Generation alt genug gewesen, um den furchtbaren Ernst des Geschehens zu verstehen. Da sie nun bald das gelobte Land in Besitz nehmen sollten, wollte ihnen Gott die Forderungen seines Gesetzes vor Augen führen und sie eindringlich zum Gehorsam ermahnen, der Bedingung für ihr Wohlergehen. Und Ellen White schreibt weiter, so trat Mose vor das Volk, um es ein letztes Mal zu warnen und zu ermahnen. Stellt euch einmal vor, ihr wüsstet, dass ihr bald sterben werdet. Was würdet ihr euren Kindern mit auf den Weg geben? Was würdet ihr ihnen einschärfen? Womit würdet ihr sie ermutigen? Und so beschreibt sie weiter Moses Auftreten in diesem Augenblick. Auf seinem Angesicht lag ein heller himmlischer Glanz. Sein Haar war von den Jahren weiß geworden, aber seine Gestalt war immer noch aufrecht. Sein Gesicht strahlte unverminderte Kraft und Gesundheit aus und seine Augen waren klar und ungetrübt. Es war ein wichtiger Anlass. Und mit tiefem Empfinden schildert er den Israeliten die Liebe und Barmherzigkeit ihres allmächtigen Beschützers. Und wie verhielt sich das Volk? Wie würden wir jemanden zuhören, von dem wir wissen, dass er bald nicht mehr unter uns ist? Sie schreibt dann weiter, die Israeliten hatten immer dazu geneigt, ihre Schwierigkeiten Mose anzulasten. Ihr kennt die Geschichten, wo immer Mose bei allem schuld war. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, war der Mose schuld. Nun aber waren ihre Verdächtigungen, er sei von Stolz, Ehrgeiz und Selbstsucht beherrscht, verflogen und sie hörten vertrauensvoll seinen Worten zu. Und so stand dieser alte, ergraute Mann vor dem Volk Israel, brennend für den liebevollen, allmächtigen Herrscher des Universums. Und wie mag er sich in diesem Moment an die Gesetzgebung am Sinai erinnert haben? Im 2. Mose 19, Vers 18 heißt es, der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Was muss das für eine Atmosphäre damals gewesen sein? Und er steht jetzt vor dem Volk und möchte ihnen das noch einmal wiederholen. In Hebräer lesen wir sogar, so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Und dann hörte der Donner auf und die Posaune verstummte, auch die Erde war ruhig und eine Zeit lang herrschte eine feierliche Stille und dann war Gottes Stimme zu vernehmen. Das war damals am Sinai. Und so beginnt Mose jetzt mit der Wiederholung der 10 Gebote. Jetzt könnte man ja sagen, ja, 10 Gebote, die kennen wir ja alle. Aber mit welcher Überzeugung betrachten wir das Wort Gottes, auch seine Gebote? Ja, mit welcher Überzeugung leben wir sie aus und machen sie unseren Mitmenschen bewusst? Seine Gebote sind wie ein Zaun, der uns vor einem Abgrund schützt. Und solange wir diesen Zaun nicht durchbrechen, erfahren wir Gottes Fürsorge und Schutz. Und wenn wir dann doch unsere eigenen Wege gehen und ihn durchbrechen, dann verletzen wir uns manchmal mehr oder weniger stark. Und wie geht dann Gott mit uns verletzten Rebellen um? Wir können darüber eigentlich nur staunen. Er sagt in Jesaja 1, Vers 18, ihr kennt den Text alle, wenn eure Sünden sind wie Scharlach, sollen sie weiß werden wie Schnee. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Wann sollen sie weiß werden wie Wolle? 1. Johannes 1, Vers 9 gibt uns die Antwort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Heißt es nun aber, dass wir weiter rebellieren können? Paulus schreibt in Römer 6, Vers 15, wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Ja, Gott hat sich damals also nicht nur in der furchterregenden Majestät des Richters und Gesetzgebers offenbart, sondern auch als mitleidsvoller Hüter seines Volkes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich auch aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Er war es also, der sie aus der Knechtschaft der Sklaverei geführt hatte. Ein Sinnbild, dass Gott uns auch aus der Sklaverei der Sünde befreien möchte. Und in diesem 5. Kapitel des 5. Buchs Mose wiederholt Mose nun die Gebote, wie wir sie auch von 2. Mose 20 kennen. Allerdings mit einigen Zusätzen, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte auch nicht auf alle 10 Gebote eingehen, sondern eigentlich nur auf das Gebot, welches in der Christenheit die deutlichste Diskrepanz zeigt und das auch in der Endzeit eine große Rolle spielt, nämlich auf das 4., das Sabbatgebet, Gebot. Aus der Feder der Inspiration lesen wir, so wie der Sabbat das Zeichen war, dass Israel von anderen unterschied, als sie aus Ägypten ins Land Kanaan zogen, so ist es auch jetzt das Zeichen, dass Gottes Volk von anderen unterscheidet, es aus der Welt zur himmlischen Ruhe zieht. Die Heilighaltung des Sabbats ist das von Gott eingesetzte Mittel, um die Erkenntnis über ihn zu bewahren und zwischen seinen loyalen Untertanen und den Gesetzesübertretern zu unterscheiden. Der Sabbat ist eine goldene Klammer, die Gott mit seinem Volk vereint. Ist das nicht wunderschön ausgedrückt? Mir ist in der Zeit bewusst geworden, dass wir diesen Tag oft sehr leichtfertig begehen. Und es ist mir wirklich wichtig, dass keiner irgendwie jetzt in Versuchung kommt, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, dass dieser oder jener sich bezüglich Sabbatheiligung versündigt hat. Und ich bitte uns alle, und ich schließe mich da auch mit ein, dass wir uns einfach ernsthaft Gedanken darüber machen, wie wir die Sabbatstunden verbringen. Und mögen wir Buße tun, wenn Gott uns hier Sünden aufzeigt, die wir diesbezüglich begangen haben, und um Kraft bitten, eine Erneuerung in unseren Herzen zuzulassen, die sich dann in unserer Vorgehensweise zeigen wird. Denn Buße heißt, es nicht wieder zu tun. Moody schreibt, ich glaube, dass die Ruhetagsfrage heute eine lebenswichtige ist für das ganze Land. Sie ist die brennendste Frage der gegenwärtigen Zeit. Gibst du die richtige Heiligung des Ruhetags auf, dann geht die Gemeinde für dich dahin. Gibst du die Gemeinde auf, dann geht dein Heim, deine Familie dahin. Und geht dein Heim dahin, folgt die Nation. Und das ist die Richtung, die wir gehen. So wollen wir jetzt den Abschnitt aus 5. Mose 5 einmal zusammen lesen. 5. Mose Kapitel 5 und dort ab Vers 12. Halte den Sabbat und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch dein Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Welche Erklärungen finden wir hier? In Vers 12, also am Anfang des 4. Gebots, befindet sich die Ergänzung, jetzt immer zum 2. Mose 20, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Ebenfalls im Sabbatgebot wird am 5. Buch Mose das Vieh genauer spezifiziert. Das wird ergänzt, noch all dein Vieh. Es wird davor eigentlich immer nur dein Rind, dein Esel genannt. Aber hier wird alles Vieh, was das Volk hatte, mit eingeschlossen. Wie den meisten von euch bekannt ist, basiert der Sabbat im 2. Mose 20 auf der Schöpfung. Hier im 5. Buch Mose basiert er auf der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dieses Symbol weist ja auch auf die Befreiung von Sünde, auf unsere Erlösung hin, die wir in Christus Jesus erhalten. Denn ist jemand in Christus, schreibt Paulus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und so ist dieses Symbol ein Hinweis auf eine Neuschöpfung in uns. Und somit haben wir hier auch eine Parallele zu 2. Mose 20. Im 5. Mose 5 wird auch darauf hingewiesen, du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Ist das vielleicht ein zusätzlicher Hinweis auch damals an das Volk, dass man mit Knechten und Fremdlingen nicht wie mit Menschen zweiter Klasse umgehen soll, weil das Volk Israel schließlich auch einmal in der Knechtschaft war und weiß, was das bedeutet? Und während es im 2. Mose 20 heißt, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn, so lesen wir in 5. Mose 5, darum hat der Herr den Sabbat, hat der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Warum werden aber die Gebote überhaupt wiederholt? Gerade bezüglich des Sabbats hat doch eigentlich das Volk 40 Jahre lang genügend Erfahrungen gemacht. Dieses Manna-Wunder, jeden Freitag doppelt so viel, Sabbat nichts. Es war doch eigentlich Woche für Woche eine Vertiefung dieser Anweisung Gottes. In dem Buch Sabbatfeiern von Johannes Mager schreibt er auf Seite 53 und 54, der Prophet Hesekiel vermittelt aber weitere Einblicke in das Verhältnis der Wüstengeneration zum Sabbat. In einer geschichtstheologisch-prophetischen Rückschau wird der Ungehorsam des Volkes an seiner Stellung zum Sabbat festgemacht. Jetzt zitiert er aus Hesekiel 20. So führte ich sie denn aus dem Land Ägypten heraus und brachte sie in die Wüste, und ich gab ihnen meine Satzungen. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie wandelten nicht nach meinen Satzungen und meine Sabbate entheiligten sie sehr. Gottes Urteil über diese zweite Wüstengeneration lautet dann ebenso, das ist dann Vers 21 in Hesekiel 20. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. Sie wandelten nicht in meinen Satzungen und sie entheiligten meine Sabbate. Durch den permanenten Ungehorsam brach das Volk ständig den Bund. Das Verhältnis der Israeliten zum Sabbat offenbarte ihr Verhältnis zu Gott. Begründet werden die Sabbatentheiligungen mit dem Hinweis, weil ihr Herz nur ihren Götzen nachging. Das war die Ursache ihres Ungehorsams. Die verborgenen Götzen im Leben des Menschen sind mächtig. Für sie ist der Sabbat ein Hindernis und Ärgernis bis heute. Wir sehen also, dass das Volk Israel immer wieder ungehorsam geworden ist und sich zum Sabbatbrechen verführen ließ. Und so stellt sich jetzt die Frage, wie sollen wir denn heute den Sabbattag halten? Wir wissen, dass der Sabbat zurückführt nach Eden. Gott hatte Adam und Eva am Freitag geschaffen, also die Ehe gestiftet, und schon am nächsten vollen Tag, den sie erleben konnten, stellt Gott den Sabbat bereit. Einen besonderen Tag, den er geheiligt hat. Das heißt, er sonderte den siebten Tag ab, um eine besondere Gemeinschaft mit den Menschen, seinen Geschöpfen, zu haben. Und was für ein Sabbat, was für eine Gemeinschaft muss das gewesen sein? Jetzt die Frage, wer sollte jetzt da am Sabbat im Mittelpunkt stehen, wenn Gott ihn für diese besondere Gemeinschaft ausgesondert hat? Adam und Evas neue Vermählung oder die Ehre Gottes? Stellen wir uns einmal dieses sündlose Paar vor, wie es eins ist mit Gott und diese besondere Gemeinschaft genossen hat. Und so lädt auch Gott, unser Schöpfer, auch uns jeden Sabbat ein, eine besondere Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Er ist unser Gastgeber und will an diesem Tag, dass wir seine Gäste sind und er bestimmt, was wir zu tun oder zu lassen haben. Er hat diesen Tag einfach für sich bestimmt. Weder eine kirchliche Institution noch irgendein humanistischer Grund, wie wichtig dieser auch sein mag, berechtigt uns, diesen Tag nach unseren Vorstellungen zu begehen. Wenn Christus heute die Mitte unseres Lebens ist, und ich gehe mal davon aus, dass da jeder seinen Entschluss getroffen hat, dann wollen wir doch auch hören, was uns der Herr heute zu sagen hat. Wir sprechen in diesem Jahr besonders viel über Erweckung und Reformation. Kann es da auch sein, dass wir darüber sprechen, ohne uns bewusst zu machen, in welcher Hinsicht wir auch in Bezug auf die Sabbatheiligung vom Original abgewichen sind und wieder zum Original zurückreformiert werden müssen? Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wir haben mit dem Alten gebrochen. Wir wollen nicht mehr das leben, was wir einmal gelebt haben. Wir können und wollen uns nicht mit einem weltlichen Lebensstil anpassen, auch was den Sabbat anbelangt. Ein anderer Punkt ist auch, dass der Sabbat die Identität unserer Kirche ist. Wenn wir also den Anweisungen Gottes nicht entsprechend leben, dann entzieht es uns auch die Daseinsberechtigung. Da müssen wir uns dann einfach die Frage stellen, was steht bei uns heute am Sabbat alles auf dem Programm? Und können wir dann noch sagen, dass wir den Sabbat heiligen oder, wenn wir die Bedeutung des Wortes heiligen nehmen, absondern? Vor allem, wenn wir daran denken, dass das Prinzip der Sabbatheiligung sich in den letzten 6000 Jahren nicht geändert hat. Gott hat den Sabbat geheiligt und er möchte auch uns heiligen. In Johannes 17,17 im hohen priesterlichen Gebet lesen wir oder kennen wir auch diese Bitte Jesu, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit und somit auch das Wort über den Sabbat. Und in Nehemia 13, ab Vers 15 können wir nachlesen, wie Nehemia damals die Sabbatheiligung durchgesetzt hat. Zu der Zeit kamen nämlich die Händler am Sabbat, um Nahrung zu verkaufen. Und die Juden förderten Umsatz und Geschäft, auch am Sabbat. Und in Vers 17 berichtet er dann, da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda, also nicht mit denen draußen, sondern mit den Juden, und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da macht, dass ihr den Sabbat entheiligt? Das war gerade 1000 Jahre später ungefähr, nachdem Mose verstorben ist. Und warum griff da Nehemia so entschieden ein? Und das erfahren wir dann ab Vers 18. Wir sollten jetzt mal gemeinsam aufschlagen. Nehemia 13. Thank you. Nehemia 13 und dort den Vers 18. Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dieses Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Das heißt, er erinnert sie, dass sie praktisch damals genau aus dem Grund in die Gefangenschaft gegangen sind und dass gerade dadurch so viel Unheil über diese Stadt gebracht worden ist. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, wenn man dann liest, dass er die Tore hat verschließen lassen. Wann? Am Freitag, bevor die Sonne unterging. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine ganz, ganz klare Aussage, wann der Sabbat beginnt. Sicher war Nehemia auch bekannt, dass Gott im Volk 40 Jahre praktisch gezeigt hat, wie wichtig ihm dieser Tag war und dass sie zum Beispiel das Essen nicht am Sabbat, sondern für den Sabbat vorbereiten sollten. Und die Vorgehensweise Nehemias, dann im Vers 21, die traut man sich ja kaum vorzulesen heute, weil wir schon so menschlich geprägt sind und Menschen statt Gott zentriert sind. Da steht nämlich dann im Vers 21, da verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Und von der Zeit kamen sie am Sabbat nicht mehr. Nehemia führte entschiedene Reformen ein und Gott segnete seine kompromisslose Haltung. Vielleicht denken wir heute, naja, das ist sowas, machen wir ja nicht, dass wir am Sabbat da einkaufen gehen, obwohl es gibt von Adventisten. Aber kann es vielleicht sein, dass kleine Füchse im Weinberg den Weinberg verderben, also auch unser geistliches Leben? Dass wir zum Beispiel einen Fremdling für uns arbeiten lassen, wenn wir zum Beispiel am Sabbat in ein Lokal gehen? Oder was uns dann alles in den Sinn kommt, über was wir reden müssen? Der Sabbat hat Entscheidungscharakter. Gott möchte sein Volk prüfen, ob es ihm gehorsam ist und ihm vertraut. Was sagt Gott in Jesaja 58, Vers 13 und 14? Ihr kennt den Text alle. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du eine Lust haben am Herrn. Und dann kommen diese ganzen Verheißungen. Und genau diesen Gedanken, wieder genauer auf den Sabbat zu achten, bestätigt auch Gottes Botin der Gemeinde in der letzten Zeit. Gott verlangt, dass der ihm geweihte Tag heute noch ebenso geheiligt wird wie zur Zeit Israels. Dieses zunächst den Hebräern gegebene Gebot sollten alle Christen als eine ausdrückliche Verpflichtung Gott gegenüber beachten. Der Tag vor dem Sabbat diene der Vorbereitung, damit alles für die geistlichen Stunden gerichtet sei. Meint ihr nicht, dass wir alle uns schuldig bekennen müssen, wenn wir auf dieses hohe Niveau schauen? Wie oft zum Beispiel verlieren wir uns auch im leeren Geschwätz? Auch möchte ich ernsthaft die Frage stellen, ohne jemand zu verurteilen, das steht ja keinem von uns zu, aber ich spüre einfach diese große Last, diese Frage aufzuwerfen. Wer steht bei uns am Sabbat im Fokus? Wenn wir zum Beispiel an einer Feierlichkeit am Sabbat anwesend sind, für den wir zwar ja keine Arbeit tun, aber für die am Sabbat gearbeitet wird, Gott, unser Schöpfer und Erlöser, der sein Gesetz mit so viel Allmacht und in Liebe in Stein gemeißelt hat, oder der Mensch, mit dem wir zum Beispiel diese Feierlichkeit, seinen Tag, zum Beispiel eine Hochzeit verbringen. Vielleicht fühlen wir uns bei einer solchen Feierlichkeit sogar wohl. Aber ist das Gefühl entscheidend? Ist der Mensch, für den wir das tun, entscheidend? Jesus sagt in Matthäus 10, 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, da geht er noch näher, als wenn es um irgendeinen Freund nur geht. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und so sollten wir uns dann auch die Frage stellen, wie wollen wir einem Kind klar machen, dass es in Ordnung ist, bleiben wir bei dem Beispiel jetzt, dass wir am Sabbat zum Beispiel auf eine Hochzeit gehen, aber nicht gottgefällig auf einen Kindergeburtstagsfeier oder ein Schulfest. Ellen White schreibt sogar, Eltern, achtet besonders am Sabbat auf eure Kinder. Lasst sie nicht Gottes heiligen Tag übertreten, indem sie im Haus und draußen herumspielen. Ihr brecht selbst den Sabbat, wenn ihr eure Kinder dies tun lasst. Ihr Lieben, lasst uns einfach erneut ernsthaft Gedanken über die Sabbatheiligung machen. Lassen wir unsere Klischees, die wir von diesem Tag haben, einfach mal auf Seite und fragen Gottes Wort, was es darüber sagt. Und lasst uns dann umkehren, wenn wir am Maßstab des Wortes Gottes gemessen falsch liegen. Und ich möchte nochmal betonen, dass niemand das Recht hat, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern es geht hier um ein ganz ernstes, persönliches Verhältnis zu Gott, das sich auch in der Sabbatheiligung zeigt. Und darüber sollten wir nachdenken. Und ich bin dankbar, dass Gott so vergebungsbereit ist und uns hier reinigt und uns Kraft schenken will für eine Umkehr. Wir sollten mit Eifer über die Zeit des Sabbats wachen und daran denken, dass jeder Augenblick geweihte und heilige Zeit ist. Oft stellen wir den Menschen im Mittelpunkt, weil wir ja meinen, ist er gut für ihn. Aber sind diese Gedanken wirklich göttlichen Ursprungs? Oder ist es ein Niederfallen vor dem Standbild, wenn ihr versteht, was ich meine? Und da gehört der Freitagabend auch dazu. Man hört zu den folgenden Fällen viele Ausreden. Ich habe da einfach mal ein paar zusammengeschrieben. Da gibt es zum Beispiel Verkäufer im Handel. Das ist ja mein Job. Ich muss da am Freitag da bleiben bis um 8, wenn der Laden zumacht. Oder beim Schichtdienst in der Industrie. Ja, ich finde da keinen zum Tauschen und ich kann doch meine Familie nicht im Stich lassen. Oder wir gehen am Sabbat gemeinsam Mittag essen. Ich will ja meine Frau entlasten, dass die nicht so viel Arbeit hat. Oder das Fernsehen am Sabbat, Freitagabend im Winter, Sabbatabend im Sommer. Ah, der liebe Gott würde ich schon nicht so eng sehen. Oder das Reisen am Sabbat. Ach, schön, der liebe Gott schenkt uns einen Tag mehr Urlaub. So lieb hat er uns. Haben sich da unsere Ansichten vielleicht etwas verschoben? Ich möchte ein paar andere Beispiele und Erfahrungsberichte bringen. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in Simons Grab gelegt. Ihr kennt die Geschichte. Und die Frauen bereiten am Freitagabend noch vor Sabbatanfang wohlriechende Salben vor. Wann wollen sie Jesus salben? Am Sonntag. Versteht ihr das nicht? Es geht doch um den Messias. Und die leben da in einem warmen Land. Da kann man doch den Leichnam nicht so lange liegen lassen. Da fängt doch das Stinken an. Warum soll man da bis Sonntag warten? Versteht ihr die Gedanken? Lukas 23, Vers 56. Dann kehrten sie zurück, bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Ein anderes Beispiel. Was lesen wir in 2. Mose 34, Vers 21? Schlagen wir mal kurz auf. 2. Mose 34, Vers 21. Dort steht, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Bis daher kennen wir es ja aus den Geboten, ne? Vers 21, 2. Mose 34, 21. Und dann kommt der Nachsatz, auch in der Zeit des Pflügens und Erntens sollst du ruhen. Warum sollte ein Landwirt nicht noch schnell die Ernte einbringen und am Freitag bis in die Nacht den Mähdrescher laufen lassen, wenn Unwetter angesagt sind? Kann doch nicht seine ganze Existenz, da kommt der Jahresverdienst, der da reinkommt. Soll er das einfach sausen lassen? Aber wie oft haben gläubige Menschen erleben dürfen, dass durch das Unwetter die ganzen Felder ringsrum zerstört wurden und ihr Feld, das sie im Vertrauen auf Gott nicht abgeerntet haben, unbeschadet geblieben ist, weil ihnen Gottes Tag wichtiger war als die Ernte. Und erst am Bezirkssabbat haben wir gehört, welche Erfahrung Bruder Pieslinger gemacht hat. Als er es vorzog, als junger Lehrer und Adventist seine Existenz aufs Spiel zu setzen. Er entschied sich, am Sabbat nicht zu arbeiten, obwohl er jung verheiratet war, die Frau mit dem zweiten Kind schwanger war und sie frisch ein Haus gebaut hatten. Könnt ihr euch noch, die da waren, könnt ihr euch daran erinnern, was er gesagt hat, was seine Frau gesagt hätte? Ich hätte mich geschämt, wenn du die Arbeit am Sabbat angenommen hättest. Liebe Ehefrauen, unterstützt eure Männer in der Treue zu Gott. Es stärkt euch mit. Noch ein Beispiel. Zwei Schülerinnen haben ihre Klasse wiederholen müssen und so ihre Zukunft, eigentlich konnte man das voraussehen, aufs Spiel gesetzt. Nur weil sie Gott treu sein wollten. Der Lehrer hat sie angeschrien, dass sie Scheiben geklärt haben. Sie gingen nicht zur Schule. Dann haben sie in der Schule ein Fach, wo sie nur einmal die Woche hatten, auf den Sabbat gelegt. Das heißt, die zwei Schülerinnen haben von diesem Stoff das ganze Jahr nichts vom Lehrer gehört. Aber da mussten sie am Schluss eine Prüfung ablegen. Sie bräuchten nur eine Stunde am Sabbat in die Schule kommen und die Prüfung ablegen und das Schuljahr wäre geschafft gewesen. Der Lehrer hatte ihnen ein schweres Leben prophezeit. Doch von beiden Schülerinnen weiß ich, weil ich sie persönlich kenne, dass sie ein gesegnetes Leben führen. Es ist aber auch so, dass nicht alle einen irdischen Segen erleben. Und es soll auch nicht unser ausschlaggebender Gedanke sein, wenn es um die Treue zu Gott geht. Es geht darum, wer steht im Mittelpunkt? Wer ist unser Ziel und warum tun wir das? Manche wurden geschlagen und misshandelt, aber sie wären bereit gewesen, ihr Leben für die Treue zu Gott herzugeben. Sabine Wurmbrand schreibt in dem Buch Mit und ohne Richard, das Leben einer Pfarrfrau auf Seite 161. Es ist Sonnabend, rief die kleine Annie Stanescu. Es muss so sein, sie schlagen die Adventisten. Jeden Sonnabend wurden die Frauen dieser Sekte vorgeführt und zum Arbeiten angehalten. Und jedes Mal weigerten sie sich. Sie wurden grausam misshandelt, aber nichts vermochte ihren Sinn zu ändern. Orthodoxe, Katholiken und Protestanten arbeiteten am Sonntag, um nicht geschlagen zu werden. Die Adventisten jedoch litten Woche um Woche. Kann es also sein, dass während auch durchaus in der heutigen Zeit einige geschlagen werden, weil sie Gott die Treue halten, wir zu leichtfertig mit dem Sabbat umgehen? Gott lässt uns durch seine Botin Folgendes mitteilen. Am Freitag beende jeder seine Vorbereitungen für den Sabbat. Die Kleidung liege bereit, das Kochen sei besorgt, die Schuhe geputzt und jeder gebadet. Das lässt sich einrichten. Und wenn wir uns an Ellen Whites Zeit zurückerinnern, war das bestimmt nicht so einfach wie heute. Macht man es sich zur Gewohnheit, kann es leicht durchgeführt werden. Am Sabbat sollte man weder Kleidung ausbessern, Essen kochen, an Vergnügungen teilnehmen, noch irgendeiner weltlichen Beschäftigung nachgehen. Legt vor Sonnenuntergang alle weltlichen Arbeiten, alle weltlichen Zeitungen und Bücher beiseite. Eltern, erklärt euren Kindern eure Handlungsweise und deren Zweck und lasst sie an euren Vorbereitungen teilnehmen um dem Sabbat, dem Gebot entsprechend zu feiern. Wir sollten also mit Eifer über die Zeit des Sabbats wachen und daran denken, dass jeder Augenblick geweihte und heilige Zeit ist. Wer so handelt, lesen wir weiter, wird keinen Verlust erleiden, selbst nicht in irdischen Dingen. Das ist eine Frage des Vertrauens. Weiter schreibt sie, bevor der Sabbat beginnt, sollten sich Geist und Körper von jeder weltlichen Beschäftigung abwenden. An jedem Sabbat sollten wir unseren inwendigen Menschen prüfen, ob die vergangene Woche geistlichen Gewinn oder Verlust brachte. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns hier wirklich Gedanken machen. Ellen White macht uns sogar darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, auf die Sabbatheiligung mit Kindern zu achten. Sie schreibt in Zeugnissen bzw. im Buch Wie führe ich mein Kind? Vielen dieser Kinder wurde gestattet, das vierte Gebot zu übertreten, indem sie an Gottes heiligem Tag ihren eigenen Vergnügungen nachgingen. Sie empfanden keinerlei Gewissensbisse, am Sabbat durch die Straßen zu ziehen und sich zu amüsieren. Viele gehen, wohin sie wollen und tun, was ihnen gefällt, und ihre Eltern fürchten sich so, ihr Missfallen zu erwecken, dass sie wie Eli ihren Kindern keine Gebote auferlegen. Diese Jugendlichen, schreibt sie weiter, verlieren schließlich die Achtung vor dem Sabbat und haben keine Freude an religiösen Versammlungen oder an heiligen, ewigen Dingen. Wir sollten uns bewusst machen, dass Gott sich nicht ändert. Wir lesen es ja in Malachi 3, Vers 6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Und so wie denn die Heiligkeit Gottes für immer bestehen bleibt, so bleibt auch die Heiligkeit des Sabbats für immer bestehen. Ihr Lieben, und so sollten wir ernsthaft über unsere Sabbatheiligung nachdenken und Gott fragen, wo wir Erneuerung nötig haben. Lasst uns das, was wir am Sabbat tun, am Wort Gottes messen und lasst uns nicht andere Menschen, sondern Gott in den Mittelpunkt unserer Entscheidungen stellen. Und lasst uns auch nicht mutlos werden, wenn wir Fehler gemacht haben, sondern wie Daniel für die Zukunft eine Entscheidung treffen, Gott unter allen Umständen treu zu sein. Und lasst uns ihn, unseren gütigen Vater im Himmel, um seine Hilfe bitten, dass wir das auch tun können. Lass uns nicht auf andere schauen oder auf andere hören, was die meinen, sondern ganz persönlich eine Entscheidung mit unserem Heiland treffen auf der Basis seines Wortes. Gott erwartet, dass wir uns am Sabbat nicht nur der körperlichen Arbeit enthalten, sondern auch den Geist daran gewöhnen, sich mit geistlichen Anliegen zu beschäftigen. Manchmal ist man so schnell im alltäglichen Geschwätz drin. Die ganze Woche über hängen wir am Handy und E-Mail und sonst irgendwo, aber kann man solche Sachen nicht auch vorher klären? Kann man sich da nicht von den Gedanken her in eine andere Richtung beschäftigen? Diejenigen, die den Sabbat in der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater halten, haben eine wunderbare Verheißung. Und ich war selber ergriffen, wie ich den Abschnitt gelesen habe. Schatzkammerband 1, Seite 266. Ich sah im Geist, wie der ganze Himmel auf diejenigen blickte und Acht hatte, die die Forderungen des vierten Gebotes anerkannten und den Sabbat hielten. Engel bekundeten ihre Anteilnahme und ihre hohe Achtung für diese göttliche Einrichtung. Wer den Sabbat nach bestem Wissen hielt und dazu Gott ehrte, indem er den Sabbat eine Lust hieß, den segneten die Engel vor allem mit Erkenntnis und Gesundheit und besondere Kraft wurde ihnen zuteil. Und dann welch ein Gegensatz zu denen, die die Wertigkeit des Sabbats unter ihre eigenen Maßstäbe setzten. Wir lesen da weiter. Aber andererseits wandten sich die Engel von denen ab, die die Heiligkeit des göttlichen Ruhetags verletzten. Sie entzogen ihnen alle Erkenntnis und alle Kraft. Ich sah jene Gruppe von einer Wolke überschattet, verzweifelt und oftmals völlig niedergeschlagen. Der Geist war von ihnen gewichen. Und wie oft bekommt man das mit, wenn man sich mit jemandem über dieses Thema enthält, kommt gleich diese Ausrede, man schaut ja nicht mehr aufs Wort, ach, ist doch nicht so schlimm. Aber ich möchte hier nochmal wiederholen, es ist keine Kritik am Nächsten angebracht, sondern Ermutigung zur treuen Nachfolge. Im Buch Diener des Evangeliums lesen wir auch auf Seite 84 folgendes: Ich bin unterwiesen worden zu sagen. Und jetzt ein ganz toller Hinweis: Sammelt aus der Heiligen Schrift die Beweise, dass Gott den siebten Tag geheiligt hat und dass diese in der Versammlung gelesen werden. Zeigt denen, die mit der Wahrheit noch nicht bekannt sind, dass alle, die das Deutliche, so spricht der Herr, nicht beachten, die Folgen erleiden müssen. Immer schon ist der Sabbat der Test der Treue gegenüber Gott gewesen. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten, sagt Gott der Herr. Wie wir wissen, wird der Sabbat auch der Prüfstein sein, um die Treue seines ganzen Volkes zu testen. Jeder Mensch wird auf die Probe gestellt, wie Adam und Eva in Eden. Und wie der Baum der Erkenntnis der Prüfstein für Adams Gehorsam war, so dient das vierte Gebot als Prüfstein, den Gott gegeben hat, um die Treue seines Volkes zu testen. Bei all diesen Gedanken möchte ich einen Punkt doch noch herausstellen. Das Zentrum unseres Glaubensverständnisses ist nicht die Sabbatheiligung. Denn dann würde das in einer gesetzlichen Sackgasse im religiösen Fanatismus führen. Das Zentrum ist Jesus Christus, aber genau deswegen wollen wir den Sabbat treu halten, heiligen. Enright schreibt in Maranatha: Ich sah, dass der heilige Sabbat jetzt und in Zukunft die trennende Wand bildet zwischen dem wahren Israel Gottes und den Ungläubigen, sodass der Sabbat die große Frage ist, in der die Herzen aller Gott so teuren wartenden Heiligen zueinander finden. Das heißt, die Gott von Herzen lieben und dem Sabbat die Ehre zukommen lassen, die Gott erwartet, die werden zueinander finden. Zum Abschluss noch ein Gedicht. O wende dich zu Jesus hin, zu ihm allein. Dann bringt dein Leben dir Gewinn und du wirst glücklich sein. Ach, hänge an die Welt dich nicht, noch keinem gab sie Glück. Zu Jesus kehr dein Angesicht und blicke nie zurück. Du kannst ja niemals glücklich sein, bleibst du dem Heiland fern. O Herz, geh doch zum Frieden ein, nimm Jesus als den Herrn. Wohl singt die Welt von Glück und Glanz, von Reichtum, Ehre, Pracht. Bald wird gemacht der Totenkranz. Was hat es dir gebracht? Dann ist dein Sterben kein Gewinn. Wo ist die Zukunft dein? Drum wende dich zu Jesus hin, zu ihm allein. So lasst uns das Wort ernst nehmen, wie es steht. Lasst uns ernst nehmen in dem, wie es sagt, wie Gott uns es sagt. Denn nur dann werden wir all die verheißenen Segnungen in vollem Maß empfangen und unsere Freude an Gott und dem Sabbat haben. Und lasst uns bedingungslos treu sein. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, du hast uns deinen Tag gegeben für eine ganz besondere Gemeinschaft mit dir. Herr, aber wie oft nehmen wir das gar nicht so ernst? Wie oft stehen unsere Gedanken im Mittelpunkt, unser Geschwätz mit anderen? Unser Denken liegt daneben und nur am Rande, vielleicht auch erst am Sabbatschluss, denkt man daran, aha, man muss jetzt den Sabbat schließen. Herr, schenke uns ein neues Bewusstsein über deinen Tag. Verändere du unser grundsätzliches Denken und hilf du uns, dass wir uns nicht abbringen lassen, sondern dass wir dein Wort fragen, was du wirklich von uns an diesem Tag möchtest. Was du vorhast mit uns. Herr, hilf du uns, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen. Und lass uns diese Segnungen spüren. Lass sie uns erfahren, wie du uns dann segnen möchtest, wenn wir dir unsere Treue zeigen. Herr, aber lass es uns nicht von diesen Erfahrungen abhängig machen, sondern lass uns eine Grundsatzentscheidung treffen, dass wir dir treu sind, egal was uns passiert und egal was außen herum geschieht. Herr, schenk uns das Wollen und das Vollbringen dazu. Und segne du uns jetzt auch in der Woche, die vor uns liegt, dass du uns leitest und stärkst und dass du uns mit diesen Gedanken schon die Planung für den nächsten Sabbat beginnen lässt. Dass du uns hilfst, schon am Sonntag zu überlegen, was können wir am Sabbat tun, wie können wir diesen Tag verbringen und dir die Ehre geben. Herr, wir planen so viel andere Sachen. Wir planen so viel Dinge, die nichts mit dir zu tun haben und bitten dich um deine Führung dazu. Du erhörst unser Bitten. So erhöre auch jetzt unser Bitten über die Planungen und Gedanken für den nächsten Sabbat, dass wir diesen Tag so verleben, wie du es möchtest und dass du geehrt wirst. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen.